Gnade sei mit euch und Friede. Von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das vorgeschlagener Predigtext für diesen Ewigkeitssonntag ist, steht im Lukas-Evangelium im 12. Kapitel. Wir hören die Verse 42 bis 48. Der Herr aber sprach: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses Wort, dieses ermahnende Wort zum Ewigkeitssonntag für unser Leben. Es ist ein schweres Wort, es ist ein hartes Wort, Herr. Und doch wollen wir uns gemeinsam unter dieses Wort stellen. Wir wollen dich bitten, dass du uns ganz persönlich, einem jeden, wie wir jetzt hier sind in deiner Kirche und wie wir dir zugeschaltet sind über das Internet, dieses Wort öffnen wollest, auf dass wir das erkennen, was du uns zu sagen hast für unser Leben. Das wird nur dann gelingen können, wenn du uns den Segen schenkst für diese Predigt in deinem Geist. Und so wollen wir dich miteinander beten und bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es geht in diesem Predigtext um die Wiederkunft Jesu Christi, um die plötzliche Wiederkunft des Herrn. Und ich habe Ihnen drei Punkte mitgebracht, mit denen ich diesen Predigtext Ihnen auslegen möchte. Das erste, das sichere, der Herr kommt wieder. Das zweite, das falsche, darauf sich nicht einzustellen. Und das dritte, das richtige, darauf sich einzustellen. Das erste, das sichere, der Herr kommt wieder. Liebe Gemeinde, wir leben in unsicheren Zeiten. Wir müssen nur die Nachrichten anmachen, dann sehen wir das. Kein Mensch kann Ihnen garantieren, ob es in 5 Jahren den Euro noch gibt. Das weiß keiner. Wir wissen nicht, wie diese Finanzkrise sich auswirken wird. Es kann passieren, dass wir in 3, 4 Jahren unser ganzes Gesparte verliert haben. Kann sein, kann auch nicht sein. Das weiß keiner. Niemand. Kein Finanzminister, kein Wirtschaftsgelehrter. Die einen sagen so, die anderen jenes. Keiner weiß das. Wir stehen vor einer Situation, die war noch nie da. Und wenn Griechenland, Portugal, Spanien, Italien abschmiert, dann rutschen wir mit ab, sagen die einen. Und dann ist unser ganzes Gespartes dahin. Wir leben finanziell gesehen in unsicheren Zeiten. Aber nicht nur finanziell gesehen, auch weltpolitisch gesehen. Im Nahen Osten ist momentan Alarmstufe Rot. Hat denn der Iran nun die Möglichkeiten, eine Atombombe zu bauen oder nicht? Und was wird Israel tun? Und was würde es für den Weltfrieden bedeuten, wenn Israel einen primären Schlag in den Iran fliegen würde? Was passiert dann?
Da kann der ganze vordere Nahe Osten in Brand geraten, gerade mit den instabilen, jungen, neuen Demokratien, wenn es denn überhaupt Demokratien sind. Und das kann sehr schnell zum Flächenbrand werden für ganz Europa. Unsichere Zeiten, die Außenpolitiker, die Diplomaten, die sich mit Nahost beschäftigen, die haben momentan alle Hände voll zu tun und sind voller Furcht, weil sie nicht wissen, was kommen wird. Da kann alles draus werden. Oder denken wir an das Wachsen der Weltbevölkerung. Im Oktober hatten wir virtuell gesehen den 7-milliardensten Mensch auf dieser Welt und Sie alle haben das gelesen und gehört und im Fernsehen gesehen. Die Weltbevölkerung wird weiter wachsen, die Ressourcen werden weiter weniger werden. Wir leben jetzt schon über unsere Verhältnisse hinaus. Was wird denn in 30 Jahren sein? Haben wir da noch genug Wasser? Haben wir genug noch zu essen? Keiner weiß es. Ganz unsichere Zeiten. Keiner weiß, wie es weitergeht. Und das nicht nur global gesehen, das ist ja das große Ganze. Auch wenn Sie auf Ihr Leben gucken, individuell betrachtet, weiß keiner, wie es weitergeht. Wir haben eben diese Liste vorgelesen. Die meisten waren ja älter, aber ein Bruder, der war noch gar nicht so alt. Der ist letztes Jahr verstorben. Vor 3 Wochen kriege ich sonntags morgens vom Gottesdienst einen Anruf aus der alten Gemeinde. Und ein Freund von mir mit 48 Jahren ist an dem Sonntagmorgen plötzlich nicht mehr aufgestanden, im Bett gestorben. Ohne irgendwelche Anzeichen, einfach tot. Und wissen Sie, das ist bei uns genauso. Von uns weiß keiner, wie das nächste Jahr werden wird. Wir haben Planungen, wo wir in Urlaub hinfahren, was wir am Haus renovieren werden, was wir beruflich noch schaffen wollen, was in der Schule, an der Uni, was weiß ich, wo alles läuft. Aber wenn wir ehrlich sind, weiß keiner von uns, ob wir das nächste Jahr überhaupt überleben, das nächste Kirchenjahr. Vielleicht stehen wir ja, vielleicht stehe ich ja sogar als Pastor mit auf dieser Liste drauf. Wir leben alle miteinander in ganz unsicheren Zeiten. Und je intensiver man sich damit beschäftigt, ob global oder individuell, desto mehr Angst und Bange kann einem werden und desto intensiver merkt man, wir wissen eigentlich gar nichts. Man merkt, wie unsicher alles ist. Da ist es gut, dass es bei all den Unsicherheiten eine sichere Komponente gibt. Jesus Christus, unser Fels und Hort. Und dieser Jesus Christus, das dürfen wir ganz sicher wissen, kommt am Ende der Zeiten wieder. Und das ist gut, wenn man all die anderen Unbekannten nicht füllen kann. Wie geht es weiter mit meinem Bankguthaben? Wie geht es weiter mit meiner Gesundheit? Wie geht es weiter mit dem Krieg oder Nichtkrieg in Nahost? Und. Wenn man die Unbekannten nicht füllen kann, dann ist es wichtig, dass man mit den Bekannten sicher rechnet. Das wissen Sie alle noch aus der Mathematik hoffentlich, egal wie lange das nun zurückliegt. Wenn man eine Gleichung mit mehreren Unbekannten hat und dann eine Bekannte hat, dann kann man damit sicher rechnen, sonst kommt man gar nicht weiter. Und so muss das auch für unser Leben sein. Das eine, was sicher ist, damit müssen wir rechnen. Und alles andere muss sich darauf aufbauen. Und das eine sichere, was wir haben, was uns geschenkt ist, ist, dass Jesus Christus wiederkommt. Das ist sicher. Alles andere ist unsicher. Und deshalb fangt nicht an, mit dem Unsicheren zu rechnen, das als Grundlage zu nehmen und das Sichere hinten anzustellen. Ich hatte vor einigen Tagen ein Gespräch, ein Hochzeitsgespräch, ein Traugespräch fürs nächste Jahr. Bei Hochzeitsgesprächen ist immer so, entweder kommen die Leute, die machen sich ganz wenig Gedanken, wie es werden soll, oder man hat zu tun mit Brautpaaren, also die haben vorher schon alles geplant und die planen das ja fast wie so einen halben Weltkrieg. Nicht? Da ist alles geplant. Dieses Ehepaar war so eins von der zweiten Sorte. Die kam mit so einem Ordner, wo alles schon an Vorplanung da waren. Gesprächsnotizen, Wünsche und alles. Und die hatten Fragen. Also es war sehr ergiebig. Die waren sehr interessiert und sehr offen halt. Und wir haben über alles gesprochen und irgendwann hatten sie auch gesagt, wir laden sie auch dann recht herzlich zu unserem Abendessen ein. Und dann fragten die mich, wo sitzen Sie denn als Pastor? Also wenn ich eingeladen bin, ist mir vollkommen egal, ob ich nur bei den Schwiegereltern sitze oder irgendwo am Katzentisch mit den Kindern oder beim Brautpaar. Egal, aber die wollten das jetzt richtig machen. Die wollten den Pastor an die richtige Stelle bringen. Hatten auch eine richtige Skizze mit all den Sitzen, wo die sitzen sollten. Und dann ging das los, ja, wo sitzen sie denn? Mich hatten die noch nicht eingeplant. Und dann wurde ich so verschoben, so ein bisschen. Und dann meinte die Braut jenes, nein, er muss bei uns mit am Tisch sitzen, eher dieses. Und dann sagte sie, aber da sitzen die doch halt, nein, die müssen wir da hinsetzen, die hat doch abgesagt. Auf einmal war alles unsicher, nicht? Und die diskutierten so 3-4 Minuten, bis dann der Bräutigam, ganz intelligenter Mann, sagte, ja, aber eins ist doch sicher, guck mal, da müssen wir jetzt von ausgehen. Wir sitzen hier als Brautpaar und an unserem Tisch sitzen unsere Eltern und unsere Trauzeugen. Das ist doch gesetzt. Ja, sagte die Braut, das ist gesetzt. Und dann haben die einen Tisch gesetzt gehabt und auf einmal konnten die wieder alles genau zuordnen, wie die anderen Tische waren. Aber vorher war alles im Schwimmen. Aber sobald sie eine Sache gesetzt hatten, dann konnten sie die ganze andere so Hochzeitsgesellschaft drumherum kopieren. Genauso ist das mit unserem Leben. Wir haben ein sicheres, das steht. Jesus Christus kommt wieder. Alles andere, liebe Brüder und Schwestern, das ist unsicher. Das ist unsicher. Der Herr kommt wieder. Lasst uns darauf ausrichten. Und wenn wir das stehen haben, lasst uns unser Geld, unseren Urlaub, unsere Berufsdinge und all das andere mit diesem Wissen, dass der Herr Jesus wiederkommt, planen. Lasst uns das immer vor Augen haben. Die Bibel ruft uns dazu auf. Die Bibel sagt das immer und immer und immer wieder. Damit sollen wir rechnen. Eben im Glaubensbekenntnis haben wir es auch gesagt, nicht? Kommen wir jetzt zu richten, die Lebendigen und die Toten. Der Tag des Herrn kommt. Der Herr Jesus kommt wieder. Darauf sollen wir uns einrichten. Das ist sicher. Bei der ersten Christenheit war das so. Der Gruß der ersten Christenheit hieß Maranatha. Maranatha, unser Herr kommt. Wenn sie sich begegnet sind, in Philippi, in Thessaloniki, in Kolossea, in Jerusalem, wo auch immer, hat ein Christ zum anderen gerufen, Maranatha, unser Herr kommt. Und so sollen wir auch miteinander umgehen, dass wir uns das quasi immer wieder sagen. Und es ist gut, wenn man sich immer wieder zuspricht, weil wir vergessen das ja immer wieder. Nicht? Da werden andere Dinge dann wichtig, da sind andere Dinge, die dann zentral sind. Aber das muss für unser Leben zentral sein. Maranatha, unser Herr kommt, der Herr Jesus Christus kommt wieder. Und zwar zu einer Stunde, so sagt das Gleichnis, da wissen wir das nicht. Das ist das Sichere und darauf sollen wir uns einstellen. Es gibt es zwei Arten von Menschen, nicht Männlein, nicht Weiblein, diese Unterscheidung gibt es auch. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen Menschen, die stellen sich darauf ein. Die haben das wirklich als Zentrales in ihrer Lebensplanung und die anderen nicht. Über diese beiden möchte ich in den nächsten beiden Punkten sprechen, nämlich über die, die sich darauf nicht einstellen und auf diejenigen, die sich darauf eingestellt haben. Wir kommen zum zweiten Punkt der Predigt, möchte ich jetzt sprechen über die Menschen, die sich darauf nicht einstellen. Das ist das Falsche. Sich auf dieses Sichere des Glaubens nicht einzustellen. Und unser Gleichnis, Lukas 12 sagt, es gibt zwei Arten von Menschen, die sich nicht darauf einstellen. Einmal diejenigen, die Jesus gar nicht kennen. Da heißt es, wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden. Das ist ein Trostwort für all diejenigen, die es gar nicht hören. In Afghanistan, der Bauer irgendwo im Hindukusch, der den Namen Jesu nie gehört hat, der wird nicht mit demselben Maßstab im Endgericht bewertet, wie jemand, der Jesus Christus kannte zu Lebzeiten, aber das nicht umgesetzt hat, dass der Herr Jesus wiederkommt. Also hier ist es so, wie nicht bei uns im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr heißt ja so, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also wenn Sie durch eine 30er-Zone durchknallen mit dem Auto und ob Sie das wissen, ob dann 30er-Schild waren, das gesehen haben oder nicht wissen. Wenn Sie geblitzt werden, ist das vollkommen egal. Das interessiert den Richter kein Stück. Wenn Sie dann, was weiß ich, 70 gefahren sind und Sie stehen vor Gericht, dann kriegen Sie den Lappen abgenommen, müssen so viel Strafe bezahlen. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, so nach dem Motto, ich habe gerade mal nicht geguckt, habe das Schild nicht gesehen, tut mir leid. Ist egal, ob Sie es wussten oder nicht, da werden wir vor Gericht gleich behandelt. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist ein Stück weit anders beim Reich Gottes. Die, die das nicht wussten, aus welchen Gründen auch immer, sagt die Schrift, sich darauf nicht eingestellt haben, die bekommen weniger Schläge, die werden anders behandelt. Mit denen brauchen wir uns jetzt nicht weiter zu beschäftigen, weil das trifft für uns alle nicht zu. Wir alle wissen das, spätestens seit diesem Sonntag, da hat uns der Herr immer durchs Wort gesagt, dass er wiederkommen wird. Und nicht nur seit diesem Sonntag, Sie wissen das, die meisten von Ihnen schon viel länger als ich, von Kindesbeinen an, seit sie das erste Mal das Glaubensbekenntnis gesprochen haben, wissen sie das. Der Herr Jesus Christus kommt wieder. Das ist das ganz Sichere. Und sie haben sicherlich schon einige Predigten, einige Andachten gehört und gelesen darüber, zu diesem Thema, wo sie der Prediger durch das Wort aufgerufen hat, sich darauf einzustellen. Und sie haben es sicherlich auch schon in ihrer persönlichen Bibellese gelesen. Der Herr kommt wieder, stell dich darauf ein. Und trotzdem haben es einige von uns immer noch nicht getan. Die haben das zwar hier oben als dogmatische Richtigkeit abgespeichert und gegenüber dem Nachbarn, wenn man am Gartenzaun steht, wird es vielleicht auch noch bekannt, um dem so einen reinzumögen vielleicht auch noch, aber umgesetzt fürs eigene Leben hat man das nicht. Das hat keine Auswirkungen gehabt auf den Umgang mit den Menschen, mit denen man lebt, auf den Umgang mit seiner Lebenszeit, auf den Umgang mit seinem Geld, sondern das ist eine reine, tote, dogmatische Wahrheit, die keinerlei Bezüge zu unseren ethischen Lebenspraktiken hat. Und er sagt dass dieses Gleichnis ganz deutlich zu. Denen geht es richtig schlecht, die das wussten, aber aus diesem Wissen keine Konsequenzen gezogen haben. Übrigens ist es bei anderen Dingen ganz anders, nicht? Was der Herr Jesus uns sagt in seinem Wort, das sind häufig Dinge, die nehmen wir auf, sagen, ja, ja, das stimmt, aber machen ganz was anderes. Wehe, wenn uns die Bankberater irgendwas sagen. Wenn es um unser Geld geht, nicht? Dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir uns bewegen. Beispiel, 1990 gab es am 1.7. die Währungsunion in Deutschland. Da wurde die DDR wirtschaftlich geschluckt von der BRD und die hatten ja ein eigenes System an Währung, die Ostmark. Die war ja nicht so viel wert. Und irgendwie musste ja da ein Modus vivendi gefunden werden. Das war alles schwierig. Wie nimmt man so einen ganzen Staat auf? Und dann wurde gesagt von den Politikern, irgendwann so im April, passt mal auf, am 1.7. geschieht Folgendes. Jeder, also wir tauschen das um, die Ostmark in die Westmark. Zwei Ostmark gibt eine Westmark. Das war schon ein guter Kurs, denn so viel war die gar nicht wert. Aber da haben sich einige schon gefreut. Aber da gab es noch einen Bonus. Das ist gesagt worden, jeder, der 14 ist, bis 14 Jahre, der kriegt 2000 Ostmark 1:1 umgetauscht. Bis 60 kriegt er 4000 Ostmark 1:1 umgetauscht und über 60 sogar 6000 Mark. Und hat man festgestellt im Nachhinein, das haben alle wahrgenommen. Da hat man in den Familien ja geguckt, wo ist denn der Opa? Und wenn der zu wenig am Konto hatte, wenn der nur 4000 Ostmark hatte, dann musste schnell noch was hingeschoben werden, damit ja alles 1:1 umgetauscht werden konnte. Man wollte ja nicht ein paar Mark verderben, nicht? Und wenn da ein junger Mann war, der zu viel hatte, nicht? Dann wurde geguckt, wo das verschoben wurde, dass ja dieser Rahmen ausgeschöpft wurde. Es war ja klar, es kommt der 1.7., die Währungsunion. Und da stellt man sich ja darauf ein. Und egal, ob einer ein gebildeter Ingenieur mit 3 Doktortiteln war oder einfach ein ganz normaler Landwirt irgendwie, der vielleicht die Schule abgebrochen hat. Das haben sie alle verstanden und haben sich alle drauf eingestellt, weil es ging ja ums Geld. Und pünktlich zum 1.7. hatten alle ihre Rechnung ganz klar gemacht. Da war alles stramm, dass ja alles mitgenommen werden konnte. Man hatte sich auf das Sichere, was kam, eingestellt. Würden wir nur so halb so aufmerksam mit dem Herrn Jesus und seinen Worten umgehen, wie mit dem, was uns die Leute sagen, wenn es ums Geld geht, dann wäre der Christenheit viel gedient. Genauso sicher, wie die Währungsunion gekommen ist, noch viel, 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 viel sicherer, kommt der Herr Jesus Christus wieder. Und lasst euch da nicht täuschen. Die Menschen, die dem nicht wirklich glauben, die haben große Probleme. Wir haben eben das Evangelium gehört, Matthäus 25, von den törichten und von den klugen Jungfrauen. Das sind 5 Jungfrauen, die glauben dem und packen Öl auf die Lampen und die Kanister. In diesem Gleichnis ist das Öl der Glaube. Der Glaube. Und 5, die haben kein Öl auf den Lampen. Die haben zwar die Möglichkeit, die haben das Wissen, aber die setzen das nicht ethisch um. Die packen kein Öl dazu. Und als es dann soweit ist, da haben die auf einmal nichts. Und da bleiben die außen vor. Und so ist es auch mit uns. Wissen tun wir das alle. Und wissen tust du das auch ganz genau, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Aber die Frage, die dieses Gleichnis dir stellt, bist du wirklich jemand, der sagen könnte, wenn der Herr Jesus heute Abend wiederkommt oder morgen früh, dann habe ich alles richtig gemacht und habe mich darauf eingestellt? Oder müsstest du dann auch sagen, Mensch, das hätte ich doch ernster nehmen sollen. Da hätte ich doch andere Dinge machen können. Da hätte ich doch ganz anders agieren können. Es ist falsch, sich darauf nicht einzustellen, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt und wir Knechte Dinge tun, die nicht in seinem Sinne sind. Ein drittes, das Richtige, sich darauf einzustellen. Wenn ich mich auf diese Botschaft einstelle, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt und das ethische Konsequenzen hat, dann ist das richtig. Diese Menschen werden hier in unserem Gleichnis selig gepriesen. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sie. Selig. Zu belobigen, glücklich zu preisen, heißt das wörtlich. Glücklich zu preisen, wer das getan hat. Du bist glücklich zu preisen, wenn du in deinem Leben das zum Fundament gemacht hast, dass du ganz bald vor dem Herrn Jesus stehst und über dein Leben Rechenschaft geben musst. Du wirst ja nicht verurteilt, wenn du Christ bist, aber du musst Rechenschaft geben. Du wirst erkennen, wenn du das nicht eingeplant hast, wie vieles falsch war. Aber glücklich bist du zu preisen, wenn du das entsprechend gemacht hast. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Stellen wir uns mal vor, durch irgendeine Naturkatastrophe, was weiß ich, in Grönland gäbe es irgendeine Explosion, käme durch die Nordsee ein riesen Tsunami auf uns zu. Ein riesen Tsunami. Der hätte eine Flutwelle von, sagen wir mal, 15 Meter. Und das heißt, die gesamte norddeutsche Tiefebene, das heißt eben auch Bremen, alles was nördlich und südlich ist, würde überflutet werden, und zwar übermorgen. Und wir hätten dieses Wissen, dieses definitive Wissen, die Nachrichten würden das bringen, halt nicht, uns hätten die Nachbarn erzählt, es käme diese Flutwelle. Was würden wir tun? Wir würden uns natürlich in die Autos setzen, in die Züge und würden uns in Gebiete bringen, die, was weiß ich, 100 Meter über Meeresspiegel liegen, damit wir in Sicherheit sind vor der Flutwelle. Wir würden Folgendes aber nicht tun. Wir würden nicht hingehen und sagen, den Nachbarn, los kommt die Flutwelle, gleichzeitig aber noch anfangen, unser Haus zu streichen und die Straße zu kehren, weil es ja Blödsinn. Für die paar Stunden oder den zwei Tage, bis die Flutwelle kommt, wird das doch keiner mehr machen. Da würden wir sagen, hallo, der weiß doch um diese Nachricht, aber was tut der denn da? Derjenige, der noch alles zusammenpacken würde, schnell noch sagen würde, oh, zack, die Flutwelle kommt, dann nehme ich lieber noch meine Papiere mit und hier die Bilder, weil mein Haus wird ja nicht stehen bleiben halt und sich dann in Sicherheit bringt. Der wäre der kluge Mensch. Und so ist das. So eine Flutwelle kommt, und nicht eine Flutwelle von 15 Metern, wo so ein bisschen norddeutsche Tiefebene kaputt geht. Am Tag des Herrn ist hier alles am Ende. Diese Kirche, diese Stadt Bremen, dieses Land Deutschland, der Euro, diese Welt, die ganze Galaxie, dann ist alles am Ende, dann ist alles beendet. Dann müssen wir alle Rechenschaft geben vom Herrn Jesus. Vor unserem Text, vor unserem Predigttext, zu den zwei Verse, da sagt Jesus Christus unmittelbar vorher, seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, auch so innerlich, naja, der Latzl hat ja recht, vielleicht ein bisschen aggressiv, so wie er das dazu gebracht hat, aber heute Abend wird er nicht kommen, ne? Und morgen auch nicht. Das wissen wir nicht, liebe Brüder und Schwestern. Was wir wissen, wir sollen bereit sein. Keiner weiß Zeit und Stunde. Kann sein, der kommt erst in 1000 Jahren. Kann auch sein, der kommt heute Abend schon. Aber wir sind geheißen, darauf vorbereitet zu sein. Eben im Evangelium hieß es auch noch zum Schluss, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Jetzt gibt es im christlichen Glauben zwei Dinge, zwei Möglichkeiten. Man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Es gibt ein zu viel an diesem Endzeitpräsenz, dass man nur noch darin lebt und dann komplett für den normalen Alltag untauglich ist. Und es gibt ein zu wenig. Also es gibt Menschen tatsächlich, die hat es auch immer wieder gegeben, die haben dann allen Besitz aufgegeben, halt, die gab es im Pietismus zur Zeit Luthers, die gab es im Dritten Reich, dachten, übermorgen kommt der Herr wieder oder irgendwelche Propheten haben den falsche Angaben gegeben, haben alles verkauft, ihren Beruf gekündigt nicht und haben dann auf irgendwelchen Bergen gewartet, bis der Herr wieder kam und er kam nicht. Das ist uns auch nicht geheißen, dass wir die Zeit und Stunde wissen sollen und dass wir uns darauf einstellen. Aber diese Gefahr sehe ich bei uns nicht. Von der Seite fallen wir alle nicht vom Pferd. Zumindest die meisten nicht von uns. Wir fallen von der anderen Seite runter. Wir haben das als dogmatische Wahrheit abgespeichert, aber es hat kaum bis gar keine Auswirkungen auf unsere ethischen Lebensbezüge. Und da sagt Gott, der Herr, dir noch einmal, tu das Richtige. Stell du dich mit deinem Leben darauf ein, mit deinem Handeln, dass der Herr Jesus ganz, 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 ganz bald wiederkommt. Und dann wirst du gesegnet. Selbst wenn du noch 40 Jahre lebst und stirbst irgendwann mit 95 und wirst zu deinen Lebzeiten jetzt hier noch nicht wiedergekommen. Aber glaub mir, du wirst gesegnet sein, wenn du so gelebt hast, dass du in immer stetiger Erwartung darauf warst, dass der Herr Jesus wiederkommt. Jetzt ist uns dieses Wort geschenkt am Ewigkeitssonntag und wir gehen jetzt in den Advent. geht nächste Woche schon los. Nicht an der Schlachte, da stehen schon die ersten Stände, da wird alles gezaubert. Hier nicht Weihnachtszauber an der Schlachte. Sie zu Hause haben sicherlich auch schon so ein bisschen gekauft. Adventskranz steht irgendwo halt nicht, da werden die Lichterkettchen hingehangen. All sowas, die Kinder kriegen natürlich den Adventskalender. All das, was dazugehört so zum Advent. Auf zum Advent 2011. Aber ich will eins in aller Deutlichkeit sagen. Du brauchst keinen Weihnachtsmarkt zum Advent. Du brauchst auch keinen Adventskranz. Du brauchst doch nicht irgendwelches Schmücken mit Tannenzweigen und irgendwelchem Weihrauch und sonstiges. Das darfst du haben. Das sei ihnen allen gegönnt. Das können sie alles mitnehmen. Aber das ist nur Nebensache. Die Hauptsache im Advent ist, darüber nachzudenken, dass Jesus Christus wiederkommt und sich darauf vorzubereiten. Advent heißt, wörtlich übersetzt, er kommt. Er kommt. Und wenn du jetzt festgestellt hast, in dieser Predigt, durch diesen Predigtext, naja, ich habe tatsächlich zu wenig Verbindung von dem dogmatischen Wissen seines Kommens hin zum praktischen Tun, dann möchte ich dich einladen, diese Adventszeit 2011, die vor uns liegt, dazu zu benutzen, dass du das präsent sein lässt in deinem Leben, in deinem Nachdenken, dass du sagst, der Herr Jesus Christus kommt wieder. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Da ist deine Frömmigkeitspraxis da nicht von mir irgendwie in Riegel gesetzt. Finde du aber was, wie du das mitnehmen kannst in den Advent. In diesen Advent, auf dass du das ganz neu vor Augen hast, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und wenn du das vor Augen hast und dich darauf einstellst und dein Handeln darauf abstellst, dann wirst du gesegnet sein. Und der Herr wird dich reich beschenken. Und das wünsche ich mir für dich. Das wünsche ich mir und das darf ich dir im Namen Jesu weitersagen. Er will dich ja beschenken. Der will dich nicht bestrafen wie die Knechte, die das nicht in ihrer Rechnung hatten und nicht zur Grundlage gemacht haben, sondern er will dich beschenken und segnen. Und deshalb bitte ich dich an Christi statt, nimm das in deine Planungen mit hinein und bedenke das immer wieder als Grundlage, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und dass du dereinst vor ihm stehen wirst und über dein Leben sich mit ihm unterhalten wirst. Wenn du das machst, dann wird der Herr dich segnen. Und diesen Segen, den wünsche ich dir für dein Leben. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.